Moin, moin, meine Lieben, hier bin ich wieder. Ihr kennt mich ja schon und meine übertriebenen Geschichten aus dem Alltag einer neurodivergenten Familie. Ich wünsche euch ein frohes Neues und nehme euch mit zum Müttersynapsen-Jahresrückblick 2025. Ein Jahr zwischen Rollenverlust und Haltungssuche. Silvester war nie unser Fest. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil unser System anders arbeitet. Während draußen das neue Jahr begrüßt wird, beginnt in mir längst der Rückzug. Geräusche verlieren ihre Richtung, der Körper spannt sich an, lange bevor der Kopf versteht, warum. Raketen zerreißen die Luft, Jubel vermischt sich mit Knallen und irgendwo dazwischen liegt dieses Gefühl, das sich nicht benennen lässt, aber alles bestimmt. Das zu viel. Meine Nacht endet meist früh. Um 20:15 pünktlich zur Primetime ist Schluss. Während andere anstoßen, liege ich im Bett und versuche, die Welt draußen zu halten. Nicht aus Trotz, nicht aus Desinteresse, sondern aus Selbstschutz. Silvester bedeutet Kontrollverlust, Unvorhersehbarkeit, Reizüberflutung für Mensch und Tier gleichermaßen. Und das Nervensystem vergisst nichts davon. Nur weil der Kalender ein neues Datum anzeigt. Der Morgen danach bringt keine Erleichterung, die Müdigkeit sitzt tiefer, die Anspannung bleibt. Der Körper braucht länger, um wieder in einen Zustand zu finden, der sich halbwegs sicher anfühlt. Kaffee hilft nicht gegen ein System, das zu viel verarbeiten musste. Also schreibe ich, nicht weil ich produktiv sein will, sondern weil Schreiben für mich immer schon ein Versuch war, Ordnung herzustellen. Worte als Container. Sätze als Linien, an denen ich mich entlangtasten kann, in der Hoffnung, dass das, was in mir arbeitet, bei euch einen Anker findet. Was genau versuche ich hier eigentlich festzuhalten? Geht es um Silvester oder um das, was dieser Abend jedes Jahr in mir sichtbar macht? Und warum schreibe ich ausgerechnet dann, wenn alles in mir eigentlich nach Rückzug ruft? Vielleicht, weil Schreiben der Ort ist, an dem ich mir selbst zuhören kann. Nicht um Antworten zu finden, sondern um überhaupt erst zu merken, welche Fragen da sind. Fragen, die im Alltag oft keinen Platz haben. Fragen, die nicht laut sind, aber beharrlich. 2025 war für mich ein Jahr voller Energie. Nicht im Sinne von Kraft oder Leichtigkeit, sondern im Sinne von Spannung, geladen, übervoll. Ein Jahr, in dem vieles gleichzeitig sichtbar wurde, ohne dass es sich sofort sortieren ließ. Erkenntnisse kamen schneller, als ich sie verarbeiten konnte. Gefühle standen nebeneinander, ohne sich gegenseitig aufzulösen. Und immer wieder dieses innere Bedürfnis, verstehen zu wollen, was da eigentlich passiert. Autistinnen wollen verstehen. Diesen Satz habe ich in diesem Jahr so oft gelesen, dass er sich irgendwann nicht mehr wie eine Erklärung anfühlte, sondern wie ein fehlendes Puzzleteil. Mein fehlendes Puzzleteil, das endlich seinen Platz gefunden hatte. Nicht als Etikett, sondern als Beschreibung eines inneren Antriebs. Meines inneren Antriebs. Verstehen nicht als Kontrolle, sondern als Überlebensstrategie. Als Versuch, Ordnung in eine Welt zu bringen, die sich oft unberechenbar anfühlt. Will ich alles verstehen oder suche ich nach einem Halt, den mir lange niemand erklären konnte? Ist mein Bedürfnis nach Klarheit ein Zeichen von Stärke oder ein Schutzmechanismus, der mich durchgetragen hat? Mein Lebensweg war nie geradlinig. Schicksalsschläge, neurobiologische Familienprofile, die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, all das hat Spuren hinterlassen. Mein Leben gleicht eher einer spektrumsartigen Farbenvielfalt als einer klaren Linie. Tiefdunkle Phasen, in denen kaum Licht durchdrang, wunderbare Helligkeit, die alles weit und möglich erschienen ließ. Und lange Übergänge dazwischen, in denen nichts eindeutig war. Alles war dabei. Und vieles davon habe ich lange einfach als gegeben hingenommen, ohne zu wissen, warum manches schwerer wog als das andere. Ich kenne Menschen, die durch Schicksalsschläge emotional zerschlagen wurden. Menschen, die einen unsichtbaren Felsbrocken auf ihren Schultern tragen und ihn nicht über die nächste Klippe werfen können. Menschen, die gelernt haben, weiterzugehen, obwohl etwas in ihnen dauerhaft schwer geblieben ist. Menschen, für die ich nicht da sein kann, so wie ich sie spüre. Lange habe ich mich dafür verurteilt. Für meine Grenzen, für mein Rückzugsbedürfnis, für meine Art, Nähe zu leben, die manchmal mehr Abstand braucht, um ehrlich zu sein. Warum habe ich meine Grenzen so oft wie ein persönliches Versagen behandelt? Wann habe ich gelernt, dass Dasein nur dann zählt, wenn es verfügbar ist? Heute weiß ich warum. Ich bin neurodivergent. Die Jahre fühlten sich an wie Segeln durchs Drama-Bermuda-Dreieck. Kräftezehrend, mit derben Kerben im Schiffsrumpf, aber immer noch auf Kurs. Nicht elegant, nicht reibungslos, aber beharrlich. Meine Logik erlaubt kein Abtauchen und kein Aufgeben. Sie hat mein Leben schon immer bestimmt. Nicht aus Härte, sondern aus Notwendigkeit. Denn Logik war für mich nie kalt, sie war ein Geländer, etwas, woran ich mich festhalten konnte, wenn alles andere ins Rutschen geriet. Für meinen Kopf kam mein jetziger Zustand nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mein Optimismus ist keine naive Hoffnung, er ist Datenanalyse. Ein nüchternes Abgleichen von Möglichkeiten. Und bei über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten kann mein Gehirn nur logisch schlussfolgern. Ich bin nicht falsch. Mein System braucht vielleicht ein Update. Oder ein Reboot. Vielleicht einfach ein anderes Betriebssystem? Eines, das besser zu mir passt. Was wäre, wenn mein Anderssein nie das Problem war, sondern die Umgebung, in der ich gelernt habe, zu funktionieren? Was, wenn mein Erschöpfungszustand kein Defizit ist, sondern eine logische Folge jahrelanger Anpassung? In diesem inneren Suchmodus habe ich vor einigen Wochen einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt gelesen, geschrieben von Birgit Saalfrank. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, war in psychosomatischen Fachkliniken tätig, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und als Leiterin einer Suchtberatungsstelle. Vor allem aber ist sie Autistin und selbst betroffen. Beim Lesen hatte ich dieses merkwürdige Gefühl, mich selbst in fremden Worten zu erkennen. Nicht oberflächlich, nicht beiläufig, sondern konkret und präzise. Sie beschreibt darin ihren therapeutischen Weg, frühe Gruppenpsychotherapie wegen Essstörung und Selbstentfremdung, sozialpädagogische Gespräche nach einem familiären Todesfall, eine jahrelange Psychoanalyse aufgrund einer sich immer weiter verstärkenden Depression, psychiatrischen Behandlungen. Und all das hat Entwicklung ermöglicht, aber ihr Kernproblem blieb unerkannt. Niemand erkannte, dass ihre Basis eine autistische Basis war. Sie beschreibt dieses diffuse Gefühl, dass da noch etwas anderes sein muss als nur die Depression. Dieses leise Wissen, dass etwas Grundlegendes nicht gesehen wird. Sie beschreibt ein Leben, das nach außen funktioniert. Studium, Beruf, Anerkennung. Und gleichzeitig unendlich viel Kraft kostet. Und sie beschreibt den Moment der Diagnose im Erwachsenenalter, der zunächst alles zusammenbrechen ließ. Die Identität, die jahrelang getragen hatte, fiel in sich zusammen. Nicht, weil sie falsch war, sondern weil sie zu schwer geworden war. Beim Lesen wusste ich, boah, das bin ich. Naja, nicht in jedem Detail, aber im Kern. Dieses lange Funktionieren ohne Erklärung, dieses Gefühl, dass Therapie hilft, aber nicht heilt. Dass man besser wird, stabiler vielleicht, aber nie wirklich ankommt. dass man Rollen findet, um zu bestehen, sich anpasst, maskiert und irgendwann nicht mehr weiß, wer man darunter eigentlich ist. Nicht, weil man sich verloren hätte, sondern weil man sich zu lange zurückgestellt hat. Wann habe ich begonnen, mich selbst noch in Funktionen zu denken? Und was bleibt von mir, wenn diese Funktionen wegfallen? Ich bin dankbar für Texte wie diesen. Dankbar für eine Community, die mir Worte und Bilder für etwas gibt, das jahrelang nur diffuse Verwirrung war. Dankbar dafür, dass mein Erleben plötzlich nicht mehr isoliert wirkt, sondern eingebettet in ein größeres Verständnis. Nicht als Ausnahme, sondern als Teil eines Spektrums menschlicher Erfahrung und Vielfalt. 2025 war auch das Jahr, in dem mir klar wurde, wie sehr ich mich zwischen Systemen bewegt habe. Familie, Schule, Gesellschaft, Öffentlichkeit und immer mit dem Gefühl, Halt geben zu müssen. Jahrelang hatte ich geglaubt, ich müsse für alles eine Rolle einnehmen, Lösungen generieren, Puffer sein, Übersetzerin, Vermittlerin, Schutzschild. Ich dachte, es ginge darum, andere zu schützen, Dinge zusammenzuhalten, Orientierung zu geben. Dass mein Wert darin liegt, dass es durch mich nicht eskaliert. In Wahrheit ging es die ganze Zeit um meinen eigenen Halt. Ein Halt, der mir schon immer fehlte, ein Halt, der sehr viel mit meinem neurodivergenten Profil zu tun hat. Ein Halt, der mir keine andere Person oder Gegenstand geben kann. Ein Halt, der nur durch mich selbst erzeugt werden kann. Wann habe ich eigentlich entschieden, dass mein Dasein nur dann berechtigt ist, wenn ich trage? Und was passiert, wenn ich diese Last einmal bewusst ablege? Mein Jahr begann in der Klasse meines Sohnes. Mein Energielevel war zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden. Alles aufzufangen, zu lenken, auszuhalten, das kostete mehr, als ich zur Verfügung hatte. Also saß ich mit in der Schule. Überschritt meine Grenzen, vergaß mich selbst. Nicht aus Leichtsinn, sondern aus einem tiefen, verinnerlichten Verantwortungsgefühl heraus. Aus dem alten Glauben, dass ich sonst versage. Und daraus entstand Müttersynapsen. Theoretisch wollte ich Vernetzung und Austausch schaffen. Ein Ort, an dem sich Mütter neurodivergenter Kinder gesehen fühlen. Ein Raum, in dem Erfahrungen nicht relativiert werden. Praktisch war es zunächst ein Ventil. Für jahrelang aufgestaute Energien, Gedanken, die endlich einen Platz brauchten. Worte, die lange keinen Raum gehabt hatten. Es war gleichzeitig Befreiung und Überforderung. Als der Druck nachließ, kam die Erschöpfung. Eine kreative Durststrecke. Die Folgen wurden weniger, die Arbeit auf Social Media fühlte sich plötzlich hohl an, Sichtbarkeit blieb hinter den Erwartungen zurück und der Preis, den ich dafür zahlte, wurde immer deutlicher. Körperlich, emotional, innerlich. Habe ich mich sichtbar gemacht oder habe ich mich erneut verbraucht? Erst durch den Artikel von Birgit Saalfrank wurde mir klar, dass ich unbewusst Identitäten gespielt hatte. Avatarrollen, auch hier, auch bei Müttersynapsen. Rollen, die mir halfen, mich zu bewegen, aber mich gleichzeitig von mir selbst entfernten. Wie oft habe ich mich selbst ersetzt, um eine Rolle auszufüllen, die gerade gebraucht wurde? Meine Weiterbildung zur systemischen Beraterin für Autismus hat mir in diesem Jahr geholfen, Ordnung in mein kreatives Chaos zu bringen. Nicht durch starre Strukturen oder neue Methoden, sondern durch ein verändertes Verständnis von mir selbst. Ich erkannte, dass meine Persönlichkeit über eine Grundhaltung verfügt, die mich immer wieder auf Kurs bringt. Dass ich nicht beliebig bin, sondern innerlich organisiert, auch wenn es von außen oft anders aussieht. Gleichzeitig habe ich etwas Entscheidendes gelernt. Ich bin Teil von Systemen, aber ich trage sie nicht allein. Nur weil ich in der Lage bin, ein Segelboot zu führen, kann ich noch lange nicht ein Containerschiff durch den Hamburger Hafen manövrieren. Und das muss ich auch nicht. Was würde passieren, wenn ich mir erlaube, nicht alles zu halten? Manchmal muss ich mir eingestehen, dass ein Kapitän sein Schiff nie allein segelt, sondern mit einer Mannschaft. Vor ein paar Tagen sagte mein Sohn zu mir, Mama, der Kapitän ist nur so gut wie sein erster Steuermann oder Navigator. Ein Satz, der geblieben ist. Weil er so klar macht, dass Verantwortung teilen kein Versagen ist. Dass Führung nichts mit Selbstaufgabe zu tun hat und dass ich nicht überall hingehöre, nur weil ich dort etwas beizutragen habe. Dieses Jahr habe ich gelernt, loszulassen. Die Lösungsproduktion einzustellen. Mich etwas mehr zurückzulehnen, wo ich früher eingegriffen hätte. Mich mit mir selbst zu befassen, statt ständig Systeme zu reparieren. Was bleibt, wenn ich nichts mehr erkläre, wenn ich nicht wirksam bin, sondern einfach da? Ich habe vergessen, dass es mein Leben ist, auch wenn es sich gerade anfühlt wie eine dicke Verstopfung. Stillstand, der schmerzt. Meine alten Verhaltensmuster gehören zu mir, sie sind Teil meiner Geschichte. Und das Anliegen, hinter meinem Verhalten zu erforschen, empfinde ich inzwischen nicht mehr als Schwäche, sondern als etwas zutiefst Spannendes. Etwas, das mir erlaubt, mich selber besser zu verstehen, ohne mich reparieren zu wollen. Das wird mich auch 2026 weiter begleiten. Und damit komme ich zur Frage, die mich derzeit am meisten beschäftigt. Eine Frage, die ich nicht beantworten möchte, nicht heute, vielleicht nie ganz. Eine Frage, die ich nicht als Aufgabe verstehe, sondern als Begleitung. Wer bin ich, wenn ich aufhöre zu funktionieren, keine Rollen mehr spiele und nicht mehr für alle Systeme Halt gebe, sondern nur noch für mich? Diese Frage stelle ich mir nicht, um sie zu beantworten. Ich stelle sie mir, weil sie mir erlaubt, stehen zu bleiben. Nicht weiterzumachen wie bisher und nicht sofort zu klären, nicht einzuordnen und nicht zu funktionieren. Vielleicht hörst du diese Frage gerade und merkst, dass sie auch in dir etwas berührt. Vielleicht ganz leise. Vielleicht dort, wo du sonst schnell weitergehst. Was passiert, wenn du dir die Frage selbst einmal stellst, ohne sie lösen zu wollen? Ohne zu wissen, was danach kommt? Ohne sie sofort wieder beiseite zu schieben, weil der Alltag lauter ist als dein Inneres? Müttersynapsen wird sich weiterentwickeln, nicht als Projekt mit Zielmarke, sondern als Raum. Ein Raum, in dem Systeme durchquert werden dürfen, ohne sich darin zu verlieren. Ein Raum, in dem wir uns selbst besser kennenlernen können, um Haltung nicht zu verlieren. Auch dann nicht, wenn alles um uns herumzieht, fordert und drückt. Ein Ort, an dem Fragen Platz haben. Nicht die schnellen, nicht die lösbaren, sondern die, die bleiben dürfen. Ein Ort, an dem Emotionen nicht bewertet, sondern eingeordnet werden. An dem wir unterscheiden lernen zwischen dem, was wirklich unseres ist und dem, was wir so lange getragen haben, weil wir dachten, es müsse so sein. Vielleicht funktionierst du schon sehr lange. Vielleicht bist du müde davon, stark zu sein. Vielleicht suchst du keinen Rat und keine Anleitung, sondern Resonanz. Dann bist du hier richtig. Nicht, weil ich Antworten für dich habe, sondern weil wir ähnliche Fragen stellen. Weil wir vielleicht an ähnlichen Punkten stehen und weil es entlastend sein kann, damit nicht alleine zu bleiben. Wenn du magst, teile deine Gedanken, deine Fragen, deine Geschichten, nicht sortiert, nicht fertig, sondern so, wie sie gerade da ist. Vernetzung beginnt nicht mit Wissen, sondern mit Sprache und mit dem Mut, sie zu benutzen. Für mehr Miteinander, für mehr Menschlichkeit, für mehr Wir. In diesem Sinne, meine Lieben, wir hören uns bestimmt wieder. Bis zur nächsten Folge.